hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.
Wir gehen in die Predigt rein und ich bin eingeladen worden, Teil von dieser Predigtserie zu sein, nämlich Nachfolge extrem. Und ich habe darum gebeten, Gott, was möchtest du heute Morgen sagen? Und ich glaube, ich was empfangen zu haben, was wichtig ist, was ich hineinlegen darf. Und ich gehe mit uns einige Bibeltexte durch. Wir schauen uns Sachen an, weil ich mit euch eine Beobachtung teilen möchte und dann auch ganz konkret in eine Anwendung gehen möchte. Ein Punkt, den ich glaube, was Gott uns sagen möchte, was Gott für euch hat. Und da bin ich Teil von, möchte ich Teil von sein, dass Gott spricht zu uns. Amen. Nachfolge extrem waren die letzten Wochen. Und Pastor Thora damit gestartet, dieses, warum muss Nachfolge so extrem sein? Und ich habe die ganzen Botschaften gehört, Pastor Lukas hat danach gepredigt. Und letzte Woche, mein Empfinden war nur am Bildschirm, was ich gesehen habe von dem Gottesdienst, der hier stattgefunden hat. Es war was ganz Besonderes, was Gott freigesetzt hat. Amen. Es sind so viele da, die sagen, genau, wir waren da und wir haben was erlebt, was Gott getan hat. Letztendlich Gold zu kaufen bei Jesus. Amen. Und zu merken, da verändert sich Atmosphäre, weil da etwas ist, wo wir in seiner Nähe sind. Und da möchte ich weitergehen. Warum ist Nachfolge extrem? Extrem ist immer die Frage der Perspektive. Ja, so bei Gott ist das, was vielleicht bei den Menschen auf dieser Welt extrem aussieht, bei Gott ist das total normal. Aber unsere Perspektive mag eine andere sein. Und diesen Gedanken ist ja der begleitet hat, wo es in diese Predigt hineingegangen ist, diese Serie hineingegangen ist. Und ich möchte uns da mit hineinnehmen, mit einem gewissen Gedanken, mit einem gewissen Blickwinkel auch. Nämlich, ich möchte uns zum einen mitnehmen, dass wir uns mal den Prototyp angucken von extremen Glauben. Und ich dachte, wo gehen wir da hin? Wir gehen direkt Jesus. Wir schauen Jesus an. So, wir schauen Jesus an, weil er der Prototyp davon ist. Ja, wenn Menschen später gesagt haben, sie sind Christen, hießen sie nicht einfach Christen, weil es eine Religion war, sondern weil sie Christus ähnlich waren. Menschen haben über sie gesagt, andere Menschen, die nicht gläubig waren, nicht zur Kirche gehörten, haben gesagt, das sind Christen, weil sie aussehen wie Christus. Weil sie über Christus sprechen, weil sie Christus leben. Deswegen wurden sie Christen genannt. Aber wir schauen da mal mit hinein. Und ich nehme eine Formulierung, die Paulus im Philipperbrief gibt, nämlich an die Gemeinde. Er schreibt über Jesus und über sein Kommen auf diese Erde. Und er nimmt uns damit rein, dass wir uns vor Augen haben. Philipper 2, Verse 6 bis 7. Dort heißt es, er, das ist Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand. Er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und das ist der Prototyp, den wir sehen. Jesus, Gott, das Wort, das Ewige, er lässt alles zurück, er kommt auf diese Erde. Und ich denke, wenn wir hier sind und wir damals gelebt hätten und wir das Wissen von heute hätten, den Glauben von heute, wir hätten uns gefreut, glaube ich, Jesus zu sehen, richtig? Es wäre so cool, ihn zu erleben und zu sagen, hey, das Wort wird Fleisch. Es kommt auf diese Erde, er wohnt mitten unter uns. So heißt es Johannes 1,14. Er, der das Wort ist, also von Anfang an da war, der das Wort in der Schöpfung war, was Ausgang ist vom Vater, was Leben in Existenz gesprochen hat. Er wurde ein Fleisch von Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Er wohnte unter uns, andere Übersetzung. Jesus wohnte auf dieser Erde. Das heißt, der Schöpfer nimmt Menschgestalt an, so wie du und ich. Er kommt auf diese Erde, er lebt mitten unter uns. Und was er mitbringt, ist ja seine DNA, das, was er ist. Er ist Gott und er lebt Göttliches, er lebt Glauben auf dieser Erde. Der Autor, der Schöpfer, das Wort wird Fleisch. Er lebt hier als Mensch. Er kam in diese Welt und er bringt das Normale des Himmels auf diese Erde. Und jetzt lass uns schauen, was passiert. Was passiert? Die Menschen sind total begeistert. Endlich! Gott ist auf dieser Erde. Gott tut etwas und wir dürfen lernen von ihm, wie Glaube aussieht. Und was sehen wir? Er wird Mensch, er wird Fleisch, er wohnt hier. Und erst in Johannes 1 heißt es direkt eine Beschreibung darüber. Er, Jesus, war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Und wenn du das liest und wir uns dessen bewusst werden, das ist so irgendwie, hey, was passiert hier? Das kann doch nicht sein. Hey, der Schöpfer deines und meines Lebens, der sich alles ausgedacht hat, er kommt auf diese Welt, er wird Mensch. Und das ist die Reaktion davon. Menschen wollten nichts von ihm wissen. Und das drückt sich aus von Anfang an. Er wird verfolgt, als er geboren wird. Es kommt direkt eine Riesenverfolgungswelle. Eine ganze Generation von 1- bis 2-jährigen Kindern wird ermordet, weil sie probieren, Jesus auszulöschen. Er wird verfolgt. Als Erwachsener wird er abgelehnt. Er wird bedroht, mehrmals mit dem Leben bedroht. Und er geht immerhin durch. Aber am Ende wird er verraten. Er wird übergeben und er wird gekreuzigt. Er stirbt. Der Autor, der Erfinder dieser Welt, der Prototyp von Glaube, von das, was das ausmacht, was geistiges Leben ausmacht. Das ist so krass. Und wenn wir weitergehen, das mag so eine Beobachtung sein, und wir gehen mal weiter, schauen mal hinein, was passiert, nachdem Menschen angefangen haben, an Jesus zu glauben. Nachdem er gestorben ist, auferstanden ist, und sie seinen Jüngern gezeigt hat und gesagt hat, geht in die Welt und verkündigt das, dass wirklich Heil da ist. Und er hat ihnen einen Auftrag gegeben, in diesem Glauben unterwegs zu sein. Menschen sind Jesus gefolgt und haben das umgesetzt, weil sie sagten, hey, das hat was verändert in mir. Das, was Jesus wirklich gelebt hat, viele haben es abgelehnt, aber wir nehmen es an und es verändert etwas, es bringt Leben hervor. Und so passiert es, dass die ersten Gemeinden gegründet werden. Ihr kennt das, Apostelgeschichte. Ja, Apostelgeschichte 17 geht es dann so, dass Paulus und Silas in Thessaloniki sind, in Griechenland. Eine schöne Stadt, wir durften mal da hinfahren, als während Berührer, Ausbildungszeit und so weiter, richtig toll. Aber sie bringen dort das Evangelium hin, sie predigen dort und der Glaube, den sie predigen, er hat eine Auswirkung, eine Gemeinde entsteht. Paulus schreibt ihnen später und er berichtet nochmal, was passiert ist in ihnen. 1. Thessalonicher, das ist der Brief an sie, Kapitel 1, Vers 3, sagt er, jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Das ist die Beschreibung, die er für sie hat. Er sieht etwas in ihnen. Der Glaube ist empfangen worden, er hat Auswirkungen. Vers 6 heißt es, und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen. In Kapitel 2, Vers 13 heißt es, im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür. Also er ist total begeistert von dem Glauben, den diese Gemeinde hat. Wir danken Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündigten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist, das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Und so eine starke Beschreibung, das heißt, nicht nur das, was Jesus auf diese Erde gebracht hat, als er als Mensch kam an diese Erde und er der Prototyp von Glaube ist, sondern er beschreibt auch hier, Christen haben das Gleiche. Die erste Gemeinde in Jerusalem und die anderen Christen, die letztendlich aus den Heidenvölkern dazugekommen sind, sie hatten das Gleiche, sie hatten einen Glauben und dieser Glaube drückte sich aus in Kraft. Es hat eine Auswirkung, es transformiert, weil Glaube, wenn er empfangen wird, einen Unterschied machen wird. Er lässt dich nicht so, wie du bist, sondern er verändert dich. Glaube verändert dich, er transformiert dich und das hat eine Auswirkung. Das ist, was der Apostel Paulus hier beschreibt. Und jetzt gehen wir in diese nächste Beobachtung hinein. Was ist die Reaktion auf diese vorbildliche Gemeinde? Glaubensvoll. Hey, Glaube extrem, also normal bei Gott. Das, was sie leben. Und die Reaktion darauf könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 17. Es kommt Verfolgung. Der erste, der angegriffen wird, ist Jason oder Jason. Weil dort Silas und Paulus waren. Und sie haben gemerkt, sie bringen Unruhe. Sie bringen ein Evangelium, was uns nicht gefällt. Sie verfolgen ihn. Er wird vor die Menge gestellt und es passiert echt enormer Druck. Es passiert Verfolgung in der Gemeinde. Und das ist, was Paulus ihnen auch beschreibt, was wir gerade gelesen haben. Hey, ihr habt dies angenommen. Ihr habt Kraft erfahren und alles Mögliche. Und dann geht's weiter. Vers 14 heißt es, ihr wart sogar bereit, Verfolgung auf euch zu nehmen, liebe Geschwister. Und seid damit dem Vorbild der Gemeinde Gottes in Judäa gefolgt, die sich wie ihr zu Jesus Christus bekennt. So meine Beobachtung, die ich mit euch teilen möchte, ist keine neue, aber ist eine wichtige. Nämlich, dass extremer Glaube oder normaler Glaube in Gottes Augen extreme Reaktionen hervorbringt. normaler Glaube aus Gottes Augen, vielleicht extrem für dich, wird extreme Reaktionen hervorbringen. Es ist ein Prinzip, was wir nicht auflösen dürfen, was, glaube ich, so wichtig ist, dass wir es immer wieder auch anschauen und dass wir, das ist mein Punkt, mein Gedanke, den ich so in mir trage, auch für heute, dass wir nicht diesen Gedanken haben, dass wenn wir so ein bisschen es besser hinbekommen, wenn wir ein bisschen cooler wirken oder Glaube ein bisschen sexier gestalten oder irgendwas machen könnten, dass wir mehr akzeptiert werden würden in der Gesellschaft. Wisst ihr was? Ich glaube, dass wir manchmal mit so einer Lüge leben, zu sagen, wir können es besser als Jesus. Jesus, der Prototyp von Glaube, ist auf diese Welt gekommen und es heißt, die Welt nahm ihn nicht an. Hat er was falsch gemacht? Nein, er hat Normales gelebt. Den normalen Glauben, das, was die Wirklichkeit des Himmels war, er hat es gelebt. Und lass uns das anschauen. Was ist da für ein Prinzip zu entdecken? Was ist da auch ein geistliches Prinzip drin? Ich frage mich immer wieder, vielleicht kennst du solche Frage, was bewegt Menschen, andere zu verfolgen, erst recht Christen zu verfolgen? Ich denke mir, Christen, das sind die liebsten Menschen, oder? Sie hören nur zu sagen, hey, lieb deine Feinde, ja, zahl deine Steuern, ja, nimm keinen die Vorfahrt und alles Mögliche. Es ist so viel, was du als Christ, eigentlich Christen sind doch die Nettesten, die Liebsten, die einfach, die du sagst, hey, ich möchte ihn in meiner Arbeit haben, ich möchte ihn als Schulkollegen haben, ich möchte, also was gibt's für einen Grund, dass Christen verfolgt werden? Was ist der Grund, warum in der ersten Gemeinde, dass sie verfolgt werden in der Gesellschaft? Und es gibt natürlich Versuche, irgendwie das zu erklären. Wir können uns Gedanken dazu machen, warum das so sein könnte. Ich meine, so ein paar Gedanken möchte ich teilen. So, das eine ist, dass wenn Jesus reinkommt in das Leben von Menschen, gewisse Machtstrukturen ihre Kraft verlieren. So, bis dahin war der Kaiser der Mächtigste im Land. Und dann kommt Jesus rein, König Jesus, wird dein König, wird mein König. Und der Kaiser, den können wir akzeptieren. Aber er hat keine Macht über mein Leben. Amen. Sondern meine Macht ist untergeordnet unter der Macht Jesus. Unter unserem König. Er ist der König. Und deswegen waren Christen letztendlich in ihrem, wo sie gelebt haben, auch in der ersten Gemeinde, sie haben niemals rebelliert in dem Sinne gegen den Kaiser. Das brauchten sie gar nicht. Sondern sie konnten damit umgehen, weil sie wussten, wem sie gehören. Wem sie wirklich gehörten, wem sie anbeten, wer ihr Gott und König war. Und das ist Jesus. Und dadurch verlieren Menschen oder gewisse Machtstrukturen ihre Kraft. Und manche mögen es nicht. Können damit nicht umgehen, sagen, weil ich habe die nicht mehr in der Hand. Das, was Jesus sagt, das Evangelium sagt, letztendlich, da wo Liebe ist, hat die Furcht keine Chance mehr. Hey, die Angst vergeht, wenn Liebe da ist. Die Liebe vertreibt Furcht. Und es ist so krass zu sehen, was ist passiert letztendlich. Aber es ist keine Bedrohung. Wir sind keine Bedrohung. Und dennoch, letztendlich fordern wir heraus, weil wir etwas anderes passiert. Und was passiert noch, wenn Jesus hineinkommt? Es wird etwas sichtbar in der geistlichen und unsichtbaren Welt. Es ist eine Konfrontation letztendlich. Da, wo wir merken, das ist der Gedanke Gottes für unser Leben, ob in unserer Ethik, in unserem Denken, wie wir unser Leben gestalten. Es konfrontiert Menschen mit ihren Lebensvorstellungen. Es konfrontiert Menschen mit dem, wie sie ihr Leben denken und leben. Und es kommt etwas aufeinander, eine Konfrontation, die stattfindet, letztendlich auch mit der persönlichen Schuld, mit der persönlichen Frage, was mache ich in meinem Leben, welche Werte habe ich und wie gehe ich damit um? Weißt du, solange keiner sagt, was gut ist, hast du niemals den Gedanken, dass du etwas Falsches machst. Aber wenn etwas sichtbar wird, bist du konfrontiert damit und zu fragen, okay, was lebe ich in meinem Leben? Eine andere Sache letztendlich, die wir mitbringen, auch die in der Natur der Sache irgendwie liegt, dass Jesus einen ziemlich exklusiven Anspruch hat. Und letztendlich das auch eine Entscheidung herausfordert. Du kannst nicht alles mitnehmen. Du kannst nicht sagen, ich nehme das und diesen Götzen und dieses Thema und das nehme ich alles noch mit und noch ein bisschen Jesus, sondern es ist letztendlich Jesus der einzige Herr. Ich habe es geliebt, mit euch heute Morgen zu singen. Es gibt keinen anderen Gott. Alle anderen sind Götzen. Wow, das war ein starker Ausdruck und ich liebe es. Ich liebe es, das bei euch zu sehen und mit euch zu singen. Und ich wünsche mir, dass es nicht nur ein Bekenntnis ist von einem Sonntag, sondern am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, an jeden Tag unserer Woche. Hey, alle anderen können sagen, was sie wollen. Es sind Götzen, weil sie nicht lebendig sind. Und das sind vielleicht Erklärungsmuster, die wir haben können, warum Menschen Christen verfolgen. Und übrigens auf dieser Welt, ich glaube, der größte Teil von der Christenheit lebt unter Verfolgung. wir sind eine Ausnahme. Lass uns nicht vergessen, auch dass wir im Moment keine Verfolgung haben. Wir dürfen frei zusammenkommen. Wir können so viele Dinge tun. Aber es ist eine Ausnahme. Ich möchte aber noch weitergehen. Nicht nur ein paar Argumente irgendwo dafür haben, sondern eine geistliche Einordnung. Das ist mir so wichtig zu nehmen. Eine geistliche Einordnung, was passiert. Nämlich Johannes beschreibt es im Evangelium, wo er das beschreibt, dass Jesus gekommen ist auf diese Welt. Und er beschreibt, was die Menschen damit machen. Er beschreibt Johannes 3, Vers 19. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. So der Prototyp des Glaubens. Das Extreme, das Normale. Jesus ist da und Menschen waren konfrontiert mit Licht und Finsternis. Sie sahen Licht, sie sahen ihr Leben und sie sagt, es heißt über sie, sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. In einer anderen Stelle geht Paulus auf dieses Prinzip ein. Das ist meine geistliche Einordnung so in dem Ganzen. Was Paulus sagt in 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. Und er schreibt über seinen Dienst. Er sagt, warum er das alles tut, warum er predigt, warum er verkündigt. Und er sagt ihnen Folgendes, er sagt uns Folgendes. Weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt. Und gerade dadurch empfehlen wir uns im Gewissen jedes einzelnen Menschen. Hier passiert etwas, wenn Wahrheit reinkommt, das Gewissen jedes einzelnen Menschen ist konfrontiert. Wahrheit begegnet dir. Wahrheit kommt hinein. Und wenn das Evangelium, das wir verkündigen, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist es bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt, in Klammern, dem sie dienen. Der Gott dieser Welt, dem sie dienen, hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Und allein dieser letzte Satz, ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir da wieder immer wieder hinkommen und sehen, was dir und mir geschenkt wurde. Es ist dir was geschenkt, eine Wahrheit und sie hat einen enorm großen Glanz. Da ist ein Licht drauf, da ist eine Offenbarung drinne, da ist Kraft drinne, da ist Leben drinne, was für dich und für mein Leben einen Unterschied macht. Und manchmal fühlen wir das nicht, richtig? Manchmal haben wir Fragen, manchmal wissen wir nicht, wo ist jetzt die Kraft Gottes unterwegs? Aber solche Bibeltexte dürfen dich immer wieder ermutigen. Hey, geh nicht davon zurück, sondern nimm das, was dir geschenkt ist. Ein Glanz des Evangeliums, der in deinem Leben sichtbar sein soll. Und Paulus sagt hier geistlich zur Einordnung, Menschen schenken der Wahrheit keinen Glauben. Wahrheit kommt hinein, Licht kommt hinein, Wahrheit kommt hinein. Und sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Sie nehmen die Wahrheit nicht an, sie schenken dem Glauben, der Wahrheit keinen Glauben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns dieses Thema anschauen. Und mein Predigt, glaube ich, noch gar nicht genannt, ne? Heißt Nachfolge extrem, Untertitel extrem gebraucht. Es ist extrem gebraucht in vielfacher Hinsicht. Es ist extrem gebraucht, weil der Weg, den Gott gewählt hat, um diese Welt mit Licht zu erfüllen, war extremen Glauben auf diese Welt zu bringen. Der Weg, den Gott gewählt hat, letztendlich für heute, für dein und mein Leben, für unsere Freunde, für Menschen um uns herum, für diese Stadt, für diese Region, für Deutschland, für diese Welt, ist, dass er Menschen hineinschickt, die sagen, ich bin extrem in meinem Glauben, ich bin normal in den Augen Gottes, weil das Licht und Wahrheit hineinbringt, was konfrontiert, nämlich Licht und Finsternis, was Wahrheit und Lüge zueinander bringt. Aber es wird gebraucht, es wird gebraucht, es ist Gottes Plan, es ist Gottes Wille. Nachfolge extrem, es ist extrem gebraucht. Es ist extrem gebraucht. Und weil extremer Glaube eine extreme Reaktion hervorruft, möchte ich euch ermutigen, extrem zu glauben. Extremer Glaube bringt Reaktion, bringt Ablehnung. Das, was Jesus erlebt hat, was die erste Gemeinde erlebt hat, es bringt etwas mit sich. Aber es ist vor allen Dingen der Weg, wo Gott sich erwählt hat, zu sagen, mit deinem Glauben, mit deinem Leben bin ich da präsent in dem Leben von anderen. Ich weiß, Tora hat kurz darüber gesprochen in der einen Predigt, wo es darum geht, was bringt der Glaube mir? Und dieses Thema habt ihr angeschaut. Was bringt Glaube mir? Ja, für meinen eben Pastor Lukas hat darüber gesprochen und so weiter. Letztendlich, es ist etwas, was es natürlich bringt in uns. Extremer Glaube formt dich. Es bringt das Leben heraus. Es bringt Freiheit. Es bringt so viel. Aber es bringt auch etwas hinein in eine sichtbare Welt. Es bringt etwas hinein, etwas Unsichtbares, was sichtbar wird. Es bringt Licht hinein. Du bist berufen und ich bin berufen. Wir sind berufen, Licht und Wahrheit hineinzubringen in eine Welt, die Licht und Wahrheit braucht. Und warum sprechen wir drüber? Warum ermutige ich euch damit? Warum ermutigt das Wort Gottes uns? Weil die Reaktionen darauf auch extrem sind. Und unsere, vielleicht geht es ja so ähnlich, ja, wenn irgendwas zu heiß wird, dann ist so eher unsere Reaktion, oh, da gehe ich ein bisschen von zurück. Wenn es zu heiß wird in irgendeiner Situation, dann gehe ich lieber zurück und will vielleicht nicht ganz so heiß sein, weil das wird zu krass. Und ich glaube, dass Gottes Geist heute zu dir sprechen möchte. Da geh nicht zurück. Geh nicht zurück von dem Feuer. Geh nicht zurück von dem Feuer Gottes. Hab keine Angst vor der Reaktion von Menschen. Hab keine Angst davor, was Menschen über dich denken. Hab keine Angst davor, wie Menschen das wahrnehmen werden. Sondern lasst uns extrem sein in unserem Glauben, weil die Welt extremen Glauben, also normalen Glauben, ein Abbild vom Himmel braucht in ihrem Leben. Diese Welt braucht extremen Glauben. Und deswegen, was haben wir für eine Alternative? Grau zu werden? So ein bisschen lau zu werden? Es gibt nichts anderes, als eigentlich extrem zu sein. Und das ist, warum Paulus immer wieder auch ermutigt, der Hebräerbrief eine Ermutigung schreiben ist an verfolgte Christen, an Menschen, die unter diesen Extremen auch letztendlich leben. Zu sagen, seid ermutigt, bleibt im Glauben. Hey, es sind so viele Zeugen um euch herum, die vorausgegangen sind, die euch zeigen, dass es sich lohnt, am Glauben festzuhalten. Ja, manche haben ihr Leben gelassen. Und ich wünsche es keinem von uns, aber ich wünsche uns einen Glauben, der extrem ist und der keine Angst davor hat, auch vor Reaktionen. Einige Verse, die ich hineinlegen möchte noch, was Paulus schreibt und dann auch später, was Petrus schreibt. Philipper 2, Vers 15, er schreibt in Vers 14 und 15, so. Er schreibt, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Schon mal gut. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Jetzt geht weiter, warum? Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Es geht nicht um Gesetzlichkeit. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, das dürfen wir nicht. Sondern ich glaube, dass Gott uns einlädt, in seine Dimension zu sehen. In seine Dimension zu sehen, wie er seinen Sohn auf diese Erde gestellt. Jesus war nicht gesetzlich, sondern Jesus wusste um die Dimension des Himmels. Er wusste, wie Leben gelingt. Er wusste, was geistliches Leben ist. Und damit war er extrem für diese Welt, hat extreme Reaktionen hervorgerufen. Aber er war normal in den Augen Gottes. Er war normal darin und so weiter. Und wenn wir das umarmen, wir das annehmen und sagen, Gott, genau, in dem möchte ich unterwegs sein. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du mein Leben bestimmst in all meinen Lebensbereichen. Ich möchte, dass du durchkommst. Ich folge dir nach. Dann werden wir wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Sag mal deinem Nachbarn, du bist echt ein Sternchen. Ja. Und zu deinem Nebennachbarn, zum anderen ein Doppelsternchen. Jawohl. 1. Petrus 2, 12. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren? Und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Es ist die Ermutigung des Apostel Petrus, führt so ein Leben, lebt so ein Leben. Und es ist letztendlich nicht gesagt, dass Menschen das anerkennen werden. Es ist keine Verheißung drauf, dass Menschen das sehen werden, aber es ist die Chance. Es ist die Chance, dass sie konfrontiert sind mit Licht. Es ist die Chance, dass sie konfrontiert sind mit Wahrheit. Es ist die Chance, dass sie hören, dass es einen Gott gibt, der im Himmel ist, der sie liebt, der sie retten möchte, der ein neues Leben hat, ein Leben in Freiheit für sie hat. Es ist die Chance. Aber es ist auch die Chance, dass du Ablehnung erlebst. Es ist die Chance, dass du zurückgewiesen wirst. Es ist die Chance, dass das nicht angenommen wird, nicht cool ist in ihren Augen. Aber welche Alternative haben wir? Welche Alternative wollen wir nehmen? Ich möchte uns ermutigen, dass wir keine Alternative suchen. Dass wir sagen, Gott, nein, wir gehen in deinen Weg. Wir gehen deine Fußspuren nach, wie Jesus sein Leben gelebt hat. Und jetzt möchte ich uns mit dem letzten Text, und zwei, drei Gedanken dazu ermutigen. Den hatte ich eigentlich am Anfang gehabt, so auch, wo ich dachte, aber nee, das passt noch nicht, das kommt jetzt zum Ende, okay? Ein Text, der uns nochmal mit hinein in dieses Bild Gottes, weil Jesus einmal in einer Situation darüber spricht, in einem Gleichnis darüber spricht, uns Erkenntnis darüber gibt, wie auch Gesellschaft letztendlich oder wie Mechanismen laufen, dass Menschen das Evangelium annehmen oder ablehnen. Und er spricht immer wieder drüber. Er ist einmal eingeladen bei einem Pharisäer, das ist er, sitzt er und er genießt die Zeit dort mit dem Pharisäer und sie reden drüber und sie sind ganz begeistert von dem, von der Weisheit, die Jesus reinbringt. Und dann sagt jemand zum Ende, hey, gesegnet sind die, die im Fest, beim Fest dabei sind, wenn Gott sein Fest feiert, ein großes Fest feiert und so weiter. Es geht ums Ende dieser Welt letztendlich, dass Gott ein Festmahl hält. Und Jesus nimmt es wahr, wenn ihr den Kontext lest, ihr kriegt es, glaube ich, mit, so, wo Jesus sagt, ja, du denkst, weil du Jude bist und weil du Pharisäer bist, du bist dabei. Vielleicht ist er auch dabei, aber Jesus macht es irgendwie so, hey, ja, also es geht um mehr als nur Jude zu sein. Es geht um mehr als irgendwie nur so, da bist du drin, sondern Jesus geht darüber hinein und sagt, hey, es sind viele geladen, dass das Ende von dem Gleichnis, aber nicht jeder wird kommen, weil sich nicht jeder rufen lässt. Und dieses Gleichnis möchte ich mit uns einmal noch hineinschauen und uns ermutigen, in diesen Punkten, die hier sind, extreme Nachfolge zu leben, weil durch unsere extreme Nachfolge, die gebraucht wird, extreme Wahrheit und extremes Licht in diese Welt, in deine Umgebung hineinkommt. Okay? Seid ihr mit mir in diesem Gedanken nochmal hineinzugehen? Was sagt Jesus darüber, wie Menschen reagieren auch auf diese Einladung? Jesus antwortete ihm einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seine Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer anschauen. Bitte entschuldige mich. Ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hole die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eins sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Warum Nachfolge extrem? Weil die Konsequenzen extrem sind. Geladen und nicht gekommen. Und es ist ein Bild dafür, dass Gott diese ganze Welt liebt und retten möchte. Und möchte, dass jeder Mensch, der eingeladen ist, der kommt. Aber hier sehen wir Entschuldigungen, die vorgebracht werden. 3 Entschuldigungen, die hier genannt werden. Ein Acker, ein Ochsen, ein Heirat. Wofür steht das? Es steht, kurze Interpretation irgendwo, es steht letztendlich für diesen Acker, für dieses Ich, mein Will, mein Eigenwill. Das steht da, dass er die Überlegung gehabt, einen Acker zu kaufen. Also ich mache mit meinem Leben, was ich gerade will. Ich gehe meine nächsten Schritte. Das sind meine Reichtümer, meine Ressourcen. Der Ochsen kann dafür stehen, das ist mein Business, meine Karriere, meine Machtsachen, die ich lebe. Heirat steht irgendwo für Beziehungen. Es ist nicht, dass Jesus gegen irgendwas von den Sachen ist. Überhaupt nicht. Aber die Sache ist, wenn sie wichtiger werden als Gott, wichtiger werden als eingeladen zu sein und beim Festessen dabei zu sein, dann verliert es ihren Wert, den eigentlichen Wert. Und letztendlich führt es dazu, dass Menschen nicht dorthin kommen. Und diese 3 Themen, sagen wir mal Geld, Macht, Sex, ist etwas, was Menschen abhält, ins Reich Gottes zu kommen. Es gibt mehr Dinge. Ich möchte aber diesen Bild einfach nutzen. Warum? Was meine ich damit? Letztendlich in diesen Sachen zu leben, zu sagen, ich will für mein eigenes Leben, ich will mein eigener Herr bleiben und sein. Ich entscheide, was ich denke, was richtig und gut ist. Und darin unterwegs zu sein, halten Leute ab, zu sagen, ja zu Jesus zu sagen. In dem Bereich von letztendlich Macht und unterwegs zu sein und mein Business, meine Karriere und alles als allererste Stelle zu sehen, hindert Menschen, ins Reich Gottes hineinzukommen. Beziehungen so zu leben, letztendlich, dass ich definiere und mein Leben voll ist vielleicht auch mit Beziehungen und alle möglichen Sachen so enorm wichtig sind, so einen großen Stellenwert haben, hindert Menschen, ins Reich Gottes zu kommen. Und sie brauchen Menschen wie dich und mich, die Licht und Wahrheit hineinbringen. Letztendlich, wir haben mit diesen Themen auch zu tun. Aber wir dürfen vorbildlich darin leben. Wenn es darum geht, mit unserem eigenen Willen zu sagen, ich lebe nicht für mich, sondern ich habe einen König, für den ich lebe. Wenn du deine Entscheidung triffst, wie wäre es, wenn du ein Vorbild bist, wie du Entscheidungen triffst, weil du sie anhand deines Königs Jesus triffst. Und Menschen bei dir sehen, zu sagen, hey, du gehst nicht irgendwelchen Trends nach, du machst nicht alles Mögliche mit, sondern du siehst, du fragst nach dem Willen Gottes in deinem Leben. Und der Wille Gottes letztendlich ist Licht und Wahrheit, was hervorbringt sie. Hast du mal Leute gefragt, warum entscheidest du, wie du entscheidest und was kommt für Antworten? Es kommt die Antwort, meine Karriere, irgendwie das, was ich gerade will. Aber es kommt nicht etwas Höheres als sie selbst. Und wenn durch dich kommt, zu sagen, ich lebe für mehr als nur für mich. Ich lebe für etwas Größeres. Ich lebe für einen Größeren als nur für mich selbst. Da ist Licht, da ist Wahrheit. In der Art und Weise, wie wir mit Macht umgehen, ist Licht und Wahrheit drin. Brauchst du Macht für dich, für dein Ego? Oder brauchst du Macht, um andere Menschen groß zu machen? Das, was Jesus sagt, wir werden einander Diener. Ich achte den anderen höher als mich selbst. Das sind so Themen, wo es, glaube ich, wichtig wird, dass wir Licht und Wahrheit hineinbringen. In Bezug auf Beziehung, Sexualität, all das. Diese Welt braucht Licht und Wahrheit. Diese Welt braucht Licht und Wahrheit. Und ich mache dir Mut, auch in diesem Bereich, lass uns so klar sein, so klar orientiert an dem, was die Bibel uns lehrt, was das Wort Gottes uns sagt. Letztendlich nicht, weil du es liebst, angenommen zu werden von Menschen, sondern weil du es liebst, die Wahrheit zu leben. Weil du es liebst, im Wissen, darin ist Frieden für dich. Und letztendlich, das ist Licht und Wahrheit, was hinauskommt und Menschen konfrontiert. Sie haben die Chance, Licht und Wahrheit wahrzunehmen durch dein Leben und durch mein Leben. Sie haben die Chance, etwas zu sehen. Aber es ist auch die Chance da, dass sie dich ablehnen und das, woran du glaubst. Aber auch die Chance, Wahrheit zu sehen. Deswegen, extremer Glaube ist extrem gebraucht. Du bist gebraucht. Als ich gerade einen Text gelesen habe, kam mir ein prophetischer Impuls. Letztendlich, wo es hier umgeht. Ich glaube, dass einerseits Jesus ja das Gleichnis macht und sagt, es sind Menschen eingeladen und ich möchte es wirklich sprechen über jede Person. Wir sind solche Botschafter, die wir gesandt sind in unser Umfeld, egal wo wir sind, mit so einer Botschaft unterwegs zu sein. Amen. Mit der Wahrheit unterwegs zu sein, nicht um Menschen um die Ohren zu knallen, das ist überhaupt nicht mein Bild. Ja? Überhaupt nicht so, ich weiß jetzt die Wahrheit. Nein, nein, wir leben etwas. Wir leben in der Wahrheit, wir leben in dem Licht. Wir leben extreme Nachfolge. Und die extreme Nachfolge bringt eine Konfrontation mit sich. Letztendlich eine geistliche Konfrontation. Aber ich glaube auch darüber hinaus, nicht nur jeder Einzelne. Ich möchte es nochmal unterstreichen, was ich wirklich empfunden habe gerade, ist, dass Gott noch viele, 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 viele mehr Gefäße aufstellen wird. Und zwar Gemeinden. Ich möchte es nochmal sagen, auch prophetisch, dass viele Gemeinden entstehen sollen, entstehen werden, weil es eine Sammlung von Menschen braucht, aber es braucht auch die Gefäße dafür. Und ich glaube, dass Gott wirklich spricht und euch ermutigt, genau da weiterzugehen, Gemeinden zu pflanzen und weiter dran zu bleiben. Ich glaube, dass dieses Gefäße braucht im Namen von Jesus. Es braucht jeden Einzelnen. Es braucht nicht nur einen Pastor, der glaubensvoll ist und extrem nachfolgt, sondern du bist gebraucht. Wir sind gebraucht, extrem nachzufolgen. Könnt ihr es nehmen heute Morgen? Ich würde gerne mit uns gemeinsam beten. Und dich einladen und ganz, ganz konkret dich dem zu stellen, auch diesem Ruf zu stellen. vielleicht auch ein paar Dinge abzulegen heute Morgen. Diesen Gedanken vor allen Dingen, wenn du Jesus extrem nachfolgst, wird es extrem coole Reaktionen bei anderen hervorbringen. Ich weiß, ihr denkt so nicht, das bin nur ich. Ich spüre, dass der Geist Gottes da Freiheit geben wird. Uns befreit und auch von manchen Lügen befreit, von manchen vielleicht auch wirklich Wahrheit hineinlegt, zu sagen, hey, es ist egal. Es ist egal, was Menschen darüber denken. Es wird mir egal, es darf mir egal werden. Weil ich das Leben möchte, das normale Leben aus der Hand Gottes. Dafür möchte ich gerne mit euch beten, mit uns gemeinsam beten. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Und wenn du dich mit mir danach ausstreckst, zu sagen, Gott, du kennst meine Schwachheit, du kennst auch meine Gedanken, du kennst meinen Wunsch, gemocht zu werden. Du kennst es alles, aber ich bin heute hier. Ich möchte mich dem stellen, ich mich dir stellen möchte. Wenn du möchtest, hey, lass uns doch Hände ausstrecken zu Gott. Lass uns Hände zu Gott entgegenstrecken und sagen, Gott, heute an diesem Morgen, Herr, wir stehen als Einheit vor dir, wir stehen als Gemeinde vor dir, wir stehen als deine Kinder vor dir. Gott, und wir sehnen uns danach, Herr, dass du uns berührst mit deinem Heiligen Geist, dass dein Geist heute spricht und Leben schafft in uns, dass dein Geist kommt mit einem Frieden, der höher ist als menschliche Vernunft und einer Salbung, Herr, ein Leben zu leben in der Nachfolge, eine Salbung, Herr, hinauszugehen, unser Leben zu leben mit einem Normal in deinen Augen, Herr. Herr, und dass du uns befähigst, ein Leben in der Wahrheit zu leben, ein Leben im Licht zu sein, Jesus, und zu leuchten wie Sterne unter dieser Welt, Herr. Dass wir Lichter sind, Herr, an dem Menschen Wahrheit sehen, an dem Menschen sehen, dass du da bist, dass es Leben gibt, dass sie konfrontiert werden durch unser Leben. Herr Jesus, dass es mehr gibt als nur sie selbst, dass es mehr gibt als nur, dass wir fühlen und anfassen und sehen können, sondern dass du ein lebendiger Gott bist, der herrscht, der lebt und der real ist und der es liebt, dass Menschen nach Hause kommen, dass Menschen ihn kennenlernen. Ich bitte dich, Herr, für eine Salbung, Herr, für eine Salbung, die wirklich auf unserem Leben ist, die uns in Situationen hineinführt, die uns Erkenntnis gibt, die uns sprachfähig macht, Herr, die uns liebevoll macht, Menschen zu begegnen mit deiner Liebe, Herr. Herr, und da, wo Kämpfe in uns sind, vielleicht zu verblassen, grau zu werden, Kompromisse zu machen. Geist Gottes, weck uns auf. Geist Gottes, schaffe Glauben in uns. Schaffe Glauben in uns. Jesus. Jesus, ich möchte beten für Menschen, die gerade hier sind und die wirklich extreme Ablehnung erleben. In ihrer Familie, durch Freunde, weil sie angefangen haben, dir nachzufolgen. Und wir beten gemeinsam dafür, dass dein Geist jetzt gerade hineinkommt in Menschenleben, mit Ermutigung, mit Zuspruch, mit deinem göttlicher Präsenz wirklich hinein, dass eine Freude kommt, selbst mitten in diesem Leid. Das, was Menschen um uns herum vielleicht nicht verstehen. Nicht eine Freude über die Situation, aber eine tiefe Freude, die von innen kommt. Zu wissen, aber du bist drin. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du mit einer Ermutigung kommst, die vom Himmel kommt. Wirklich Menschen mutig sein lässt. Menschen dran sein lässt. Menschen Herzen bewahrt, nicht bitter zu werden oder vor Enttäuschung einzuknicken. Sondern ich bitte dich, Herr, dass ein Glaube da ist. Und dass du auch letztendlich Frucht gibst, Herr. Ich bitte dich, dass viele geöffnete Wege sind, Herr. So wie wir gerade gesehen haben, es gibt Menschen am Wegesrand. Es gibt Menschen, Jesus, die Gelähmten, es gibt die Behinderten, es gibt die Blinden, es gibt die nichts gelten in der Stadt, die an den Gassen sind, der Stadt. Was hier gesagt wurde, was Jesus gesagt hat, gerettet. Es sind Menschen da, die gerettet werden sollen. Und Gott, sende uns dahin. Sende uns dahin, dass wir sie sehen, dass wir Gefäße sind, persönlich auch als Gemeinden. Im Namen von Jesus, im Namen von Jesus. Halleluja. Und besonders möchte ich schließen, bevor ich da eine ganz wichtige Einladung auch noch ausspreche an jede Person, mit dem Vers, den ich empfangen hatte, auch aus dem Thessalonicher Brief, Kapitel 1, 6 und 7 noch, für euch als Gemeinde. Ihr habt das Evangelium wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, und habt diese mit einer Freude getragen, die nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Vorbild zum Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in der Provinz Mazedonien und Achaia geworden. Ich möchte es zu euch sprechen als Gemeinde, Equippers Rhein-Main. Ihr seid ein Vorbild. Ihr seid ein Vorbild geworden und seid ein Vorbild. Lebt ein Vorbild. Seid mutig und stark. Seid mutig und stark, indem ihr nachfolgt, extrem nachfolgt. Weil es Menschen ermutigt, Gemeinden ermutigt, andere ermutigt. Extreme Nachfolge ist extrem gebraucht. Amen.
Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.